Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Ursprung und dem Herrn Jesus Christus. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Liebe Schwestern und Brüder, so haben wir es gerade am Eingang der Epistellesung gehört. Und immer wieder, wenn ich diesen Text so lese oder höre, tauchte mir die Frage auf, wovor müsste Gott mich eigentlich retten, wovor ich mich nicht selber retten kann? Denn ich habe ja Versicherungen abgeschlossen. Und die Feuerwehr und der Rettungswagen, die kommen ziemlich schnell, wenn man den Notruf wählt. Und außerdem habe ich Familie, ich habe Freunde, die würden schon eingreifen, bevor ich völlig untergehe. Also wovor müsste ich gerettet werden, wovor ich mich nicht selber retten könnte? Aber natürlich, Paulus meint ein bisschen etwas anderes, wenn er so diesen Abschnitt seines Briefes hier beginnt. Er meint hier Mächte, Kräfte und Gewalten, denen wir uns schlecht entziehen können. Zum Beispiel dem Streben nach Einfluss, nach Bedeutung, nach Beliebtheit. In den letzten Wochen vor der Wahl, vor diesem Wahlsonntag, konnten wir das ja gut beobachten, wie Menschen sich da in dieses Streben hineingeben, wie sie sich da völlig verausgaben. Und offensichtlich heißt das eben nicht umsonst Wahlkampf. Aber, liebe Schwestern und Brüder, ich denke, dass auch unter uns nur wenige sind, die sich nicht auch Sorgen machen um ihren Einfluss, um ihre Beliebtheit. Das ist eben eine solcher von diesen Mächten, von diesen Gewalten. Da kann man schlecht entkommen. Geld und Gut ist auch sowas, kann uns vollständig gefangen nehmen. Auch Vorurteile, Ressentiments, Ideologien. Und liebe Schwestern und Brüder, Menschen merken es häufig zu spät, wie sehr sie mit diesen Kräften verwoben sind, wie sie sich in sie hinein verstrickt haben. Und sie merken zu spät, dass diese Kräfte und Mächte und Gewalten sie nicht retten können, wenn es zum Äußersten kommt. Diese Mächte und Gewalten retten nicht im Tod. Da ist ihre Kraft und ihre Macht, nämlich dahin. Und darum, liebe Schwestern und Brüder, bietet uns Gott seine Rettung an. Er bietet uns seine Rettung an, eine Rettung vor all diesen trügerischen Mächten, Kräften und Gewalten dieser Welt, die ja dann doch letztlich eher dem Tod dienen als dem Leben. Und diese Rettung besteht eben im Bekennen und im Glauben, dass Jesus der Herr über alle Mächte, Kräfte und Gewalten ist und dass Gott ihn von den Toten hat auferstehen lassen. So weit, so gut. Aber wie nun kommt man denn so weit? Wie kommt man denn zu einem solchen Glauben? Und wie wird dieser Glaube in einem so, dass man sich zu ihm öffentlich auch bekennen möchte? Liebe Schwestern und Brüder, und dazu kommt noch eine Merkwürdigkeit bei Paulus. Das ist die Reihenfolge. Da geht nämlich das Bekennen dem Glauben voran. Erst bekennen und dann ist vom Glauben die Rede. Und tatsächlich, liebe Brüder und Schwestern, ist es ja wirklich so, dass das Bekennen dem Glauben vorangeht. Denn wir brauchen, um einen eigenen Glauben zu entwickeln, das Bekenntnis anderer. Wir brauchen das Bekenntnis anderer, wir brauchen die Erzählung der anderen über ihren Glauben. Wir müssen hören, was andere glauben, um einen eigenen Glauben entwickeln zu können. Bei manchen waren diese anderen, die Eltern oder die Großeltern oder vielleicht andere Verwandte. Bei mir, liebe Schwestern und Brüder, waren es Freunde. Freunde, gute Bekannte und ein Pastor. Die haben mir von ihrem Glauben erzählt. Und ich habe zunächst erstmal sehr aufmerksam zugehört, weil ich ja keine Ahnung hatte. Ich habe erstmal nur sehr aufmerksam zugehört und hatte unendlich viele Fragen. Ich war in Gesprächskreisen, ich war im Taufunterricht und irgendwann ist dann in mir der Gedanke entstanden, wenn all diese Menschen, die mir ihren Glauben bekennen, indem sie davon erzählen, in diesem Glauben etwas Gutes finden, etwas Hilfreiches, etwas Tröstliches, dann wäre es doch vielleicht möglich, dass ich auch so etwas darin finde, dass ich in diesem Glauben auch etwas Hilfreiches, Gutes und Tröstliches finde. Und dann habe ich diesem Glauben sozusagen einen Vertrauensvorschuss gegeben. Ich bin in Gottesdienste gegangen, auf christliche Festivals gefahren und auch bei Kirchentagen bin ich gewesen. Und da habe ich dann mit den vielen anderen dort gemeinsam das Bekenntnis gesprochen. Ich habe es sozusagen probehalber mitgesprochen. Erstmal probehalber mitgesprochen. Ich wollte erst einmal wissen, erfühlen, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich das sage, wenn ich das singe. Christus ist der Herr über alle Mächte und Gewalten dieser Welt. Und liebe Schwestern und Brüder, das war schon auch eine merkwürdige Erfahrung. Und das fühlt sich auf der einen Seite richtig gut an, also auch gerade so mit den anderen zusammen. Und auf der anderen Seite war mir das auch fremd. Denn, liebe Schwestern und Brüder, ich hatte ja bis dahin auch nur die Worte der anderen von ihrem Glauben. Ich hatte ja nur die Erzählung der anderen. Ich war ja auch nicht dabei, als Christus auferstanden ist. Und ich habe Christus nie gesehen. Ich habe den Auferstandenen nie gesehen. Und trotzdem, liebe Schwestern und Brüder, tat das irgendwie gut, das so zu sagen, auferstanden von den Toten. Denn, liebe Schwestern und Brüder, das hat mein Lebensgefühl verändert, wenn man diese Sätze so nachsprach. Denn wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, wenn Christus tatsächlich von den Toten auferstanden ist und ich deshalb darauf hoffen kann, dass ich auch auferstehen werde, dann ist das Leben jetzt schon ein anderes. Dann fühlt sich das Leben jetzt schon anders an. Das ist ein bisschen so wie mit der Erzählung über Corona, mit der wir ja schon seit Wochen, seit vielen, vielen Monaten umgehen. Das Virus selbst hat bis jetzt niemand gesehen. Auch das, was die Virologen dort in ihren Mikroskopen sehen, sind nur, sagen wir mal so, Fußabdrücke, die darauf schließen lassen, was da vor sich geht. Und diese Virologen, die da gucken, die erzählen uns davon, was sie sehen und was sie schlussfolgern. Und andere verbinden dann das, was die da gesehen haben, mit bestimmten Krankheitssymptomen. Und andere, die zählen die Infizierten, die zählen die Toten. Sie veröffentlichen Statistiken, sie errechnen Gefahren, sie bezeichnen Sollbruchstellen im Gesundheitswesen. Und das alles verbindet sich dann zu einer mehr oder weniger überzeugenden Erzählung. Die Politiker nehmen diese Erzählung auf und die Medien erzählen diese Erzählung immer weiter und immer weiter. Und wir kennen nur die Erzählung über dieses Virus. Und viele von uns hat diese Erzählung erreicht und einige hat diese Erzählung eben nicht erreicht. Das Virus selbst kennen wir nicht. Und dennoch hat diese Erzählung unser Selbstverständnis und unser Lebensgefühl vollständig verändert. Unser Lebensgefühl hat diese Erzählung vollständig verändert und wir sind bereit, Dinge zu tun und auch Dinge zu lassen. Darauf wären wir vorher nie und nimmer gekommen. Und so ähnlich, liebe Schwestern und Brüder, ging es mir eben auch mit der Erzählung anderer über ihren Glauben an den Auferstandenen. Ihre Erzählung hat mich erreicht. Ich fand ihre Erzählung irgendwann glaubwürdig. Und diese Erzählung, sie hat mich verändert. Sie hat mich so sehr verändert, dass ich dann schließlich Dinge sagen konnte, die mir vorher nie und nimmer eingefallen wären. Ich konnte sagen, er ist wahrhaftig auferstanden. Und so wurde aus dem, der das fremde Bekenntnis anderer sozusagen erstmal probeweise nachspricht, einer, der mit dem Bekenntnis vertraut wurde, immer vertrauter wurde und der den Bekennerinnen und Bekennern vertraut. Und so wurde ein gläubiger Bekenner aus mir. Und ich glaube ja, so ähnlich ist das mit eigentlich allen, die zum Glauben gefunden haben. Ihr Glaube, unser Glaube fußt ja immer auf dem Bekenntnis der vorangegangenen Generationen. Und wenn man das Neue Testament liest, wenn man die Bibel liest, dann kann man erkennen, dass unser Glaube, unser Bekenntnis seine Quelle hat im Bekenntnis einiger weniger, die anderen erzählt haben, Christus ist vom Tode auferstanden. Und wir, liebe Schwestern und Brüder, wir trinken aus diesem Fluss. Wir trinken aus diesem Fluss, wenn wir sagen, wenn wir es wagen, diesen Bekennerinnen und Bekennern zu vertrauen, wenn wir ihrer Erzählung glauben, und wir werden auf diese Weise Teil dieses Flusses, Teil dieser Erzählung. Aber dieser Fluss des Glaubens fließt auch nur weiter, wenn wir schließlich dann auch zu Bekennerinnen und Bekenner werden. Wenn wir also auch sagen, Christus ist der Herr und Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dieser Fluss des Glaubens fließt nur weiter, wenn wir uns den Fragen unserer Zeitgenossen stellen und wenn wir etwas zu erzählen haben über unseren Glauben. Der Fluss des Glaubens fließt vor allen Dingen dann weiter, wenn wir glaubwürdig bekennen. Wir glaubwürdig bekennen, wenn sichtbar wird, wie wir unseren Glauben leben. Wenn sichtbar wird, wie das veränderte Lebensgefühl sich auswirkt. Sich auswirkt auf unseren Umgang zum Beispiel mit Notleidenden. Auf unseren Umgang auch mit Einfluss und Beliebtheit, die wir selbst erlangen oder zu erlangen suchen oder wenn wir andere dabei beobachten, wie die das machen. Auf unseren Umgang mit Gut und Geld, mit Vorurteilen, mit Ideologien. Aber ich denke, dieser Fluss wird besonders dadurch für andere sichtbar und erfahrbar und glaubwürdig, wenn sie sehen, wie wir mit unserer Sterblichkeit umgehen, aufgrund dieses veränderten Lebensgefühls. Denn das, wie wir mit unserem Tod umgehen, wie wir mit unserer Sterblichkeit umgehen, das unterscheidet uns nämlich wesentlich von unseren Zeitgenossen. Wenn du mit dem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet, nämlich vom Tod und den vielen kleinen Toden im alltäglichen und gewöhnlichen Leben. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.